D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tja, beim Sex heimlich ganz schnell das Kondom abziehen. Ihr habt es gerade gehört. Und dann ohne Kondom mit der Frau schlafen, die das womöglich in dem Moment gar nicht so richtig merkt, weil sie sehr erregt ist. Ein neues Phänomen, von dem wir hier ehrlich gesagt vorher auch noch nichts gehört hatten. Sebastian Rams aus dem Team.
Hallo.
Bei uns neu, ne?
Ja, absolut. Ja.
Und da wollten wir dann mal mehr wissen.
Ja, und deswegen haben wir auch einen deutschen Rechtsanwalt. Der wird uns gleich mal auseinanderdröseln. Ist das jetzt Vergewaltigen oder nicht? Da gucken wir mal genau hin.
Wie ist die Rechtslage in Deutschland? Das Thema gleich bei uns. Mehr Frauenthemen beim G20-Gipfel werden gefordert. Dafür gibt es vorab den W20-Gipfel oder ein Treffen mit starken und mächtigen Frauen. Ivanka Trump war dabei. Habt ihr auch gerade im Update gehört, welche Botschaft die Präsidententochter hat und wofür sie eigentlich steht. Darüber sprechen wir gegen 20 vor 7 hier. Die Redaktionskonferenz am Dienstag, 25. April. Sebastian ist dabei.
Hallo.
Am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Wenn Männer beim Sex heimlich das Kondom entfernen, ist das dann eine Vergewaltigung? Das scheint nämlich ein neues Phänomen zu sein, so heißt es zumindest in einer US-Studie. Das Ganze läuft unter dem Namen Stealthing, also heimlich das Kondom abziehen und einfach weitermachen. Im krassen Gegensatz zu dem, was vorher eigentlich vereinbart worden ist. Ihr diskutiert sehr, sehr ausgiebig darüber bei uns im Netz auf unserer Facebook-Seite. Und wir sprechen jetzt nochmal drüber. Sebastian Rams, was steht denn in dieser Studie dazu?
Ja, die US-Juristin Alexandra Brodsky, die hat Interviews mit Opfern geführt, denen das schon mal passiert ist. Und die berichten, dass sie vor allem Angst davor hatten, ungewollt schwanger zu werden und sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken. Die meisten der Betroffenen waren aber unsicher, wie sie sich nach dem Sex verhalten sollten, als ihnen klar wurde, Moment mal, ich wollte doch auf gar keinen Fall ungeschützten Sex haben. Und noch eine andere wichtige Frage haben sie sich zwangsläufig gestellt. Bin ich gerade etwa vergewaltigt worden?
Was sagt die Autorin dazu? Sie ist Juristin.
Genau, für die ist ganz klar, wird das Kondom ohne Zustimmung entfernt, ist es kein einvernehmlicher Sex, sondern ein Akt geschlechtsspezifischer Gewalt, der gegen einige Gesetze verstößt. Und in der Schweiz, da hat es im Januar auch schon einen Prozess dazu gegeben, da ist ein Franzose vor dem Strafgericht in Lausanne wegen Vergewaltigung zu einem Jahr tatsächlich auf Bewährung verurteilt worden, weil er eben Sex mit einem Tinder-Date hatte und währenddessen unbemerkt das Kondom abgezogen hatte.
Wie häufig kommt sowas eigentlich vor? Gibt es da Zahlen?
Ja, das ist ziemlich schwierig, mit Zahlen dazu hantieren, aber der Studienautorin zufolge gibt es Stealthing immer häufiger. Es gibt sogar schon Internetforen, in denen Tipps verbreitet werden, wie das Kondom besonders unauffällig abgezogen werden kann. Und die Männer dort, die sehen es wohl schlicht und einfach als ihr Recht an, ihren Samen zu verbreiten.
Wir fragen jetzt mal nach bei einem Juristen hier bei uns in Deutschland, Udo Vetter aus Düsseldorf, wie die Rechtslage eigentlich hier bei uns ist. Herr Vetter, also da haben sich zwei einvernehmlich darauf geeinigt, miteinander zu schlafen. Die Modalitäten sind auch klar, nämlich mit Kondom. Und durch die Erregung bekommst dann eine Person nicht mit, dass das Kondom zack einfach wieder entfernt wird. Wie ist so ein Fall strafrechtlich zu behandeln?
Ja, wir haben ja eine ganz neue Rechtslage. Das Gesetz über die Vergewaltigung wurde ja vor einigen Monaten grundlegend geändert. Und man kann prinzipiell sagen, dass das Gesetz eigentlich genau für diese Fälle jetzt Auffangtatbestände bietet und auch wirklich zu einer Strafbarkeit führt.
Was steht da drin im Gesetz?
Naja, es ist ja dieses bekannte Nein-heißt-Nein-Gesetz, das gemacht worden ist. Früher war es ja so, dass für Vergewaltigung immer Dinge wie Gewalt, Drohung oder in Aussicht stellen eines empfindlichen Übels nötig waren. Jetzt haben wir ja es ausreichend, wenn sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen einer Person vorgenommen werden oder wenn die Person, wie es im Gesetz ausdrücklich heißt, nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern. Dieser Fall von Täuschung ist nach der neuen Rechtslage jetzt erstmals auch vom Strafgesetz erfasst.
Aber wenn Sie sagen sexuelle Handlungen, ist da nicht viel Interpretationsspielraum? Könnte da nicht ein Anwalt sich vor Gericht hinstellen und sagen, ja, Kondom wieder abziehen ist ja keine sexuelle Handlung?
Nein, das kommt ja nicht auf das Abstreifen des Kondoms, das ist ja nicht die sexuelle Handlung. Die sexuelle Handlung ist ja dann zum Beispiel das Eindringen in den Körper des Partners ohne Kondom.
Verstehe.
Das ist dann die sexuelle Handlung.
Um das nochmal ganz klar zu sagen, der Straftatbestand ist dann in dem Moment Vergewaltigung?
Ja, es ist dann eine Vergewaltigung, weil eben die sexuelle Handlung ohne Kondom stattfindet und das beruht dann auf einer Täuschung, denn die andere Person hat ja einen erkennbar entgegenstehenden Willen gehabt. Ja? Die wollte ja nur Sex mit Kondom und wenn dieser erkennbare Wille missachtet wird, dann wird man wohl davon ausgehen können, dass nach der ganz neuen Rechtslage § 177 Strafgesetzbuch tatsächlich eine Vergewaltigung vorläge.
Ist so ein Fall in Deutschland schon mal verhandelt worden? Ist Ihnen da was bekannt?
Ist mir so nicht bekannt. Mir ist auch dieses Phänomen bislang auch als Strafverteidiger mit Schwerpunkt Sexualstraftaten nicht untergekommen. Was anderes ist eben die Frage der fahrlässigen oder absichtlichen Nichtnutzung eines Kondoms und die Frage nach möglichen Ansteckungsgefahren. Das haben wir in den letzten Jahren in der Rechtsprechung immer öfter gehabt.
Aber ich höre da raus, Sie sagen eigentlich, die neue Rechtsprechung reicht da jetzt aus. Wir brauchen keine neuen Gesetze für solche Fälle wie Stealthing.
Nein, wir haben ja das neue Gesetz und überraschenderweise ist das Gesetz wirklich ausreichend für alle diese Fälle. Und im Gesetz steht zu einem Überfluss, möchte man fast sagen, auch noch drin, der Täter darf einen Überraschungsmoment nicht ausnutzen. Und wenn also vorher eine Einigung bestand, dass man eben Sex mit Kondom hat, dann ist es natürlich ein Überraschungsmoment, wenn der Mann zum Beispiel dann davon abweicht und das Kondom abstreift. Also das Gesetz gibt wirklich mittlerweile dann Höchststrafen von bis zu 5. möglicherweise bis zu 15 Jahren her.
Stealthing, relativ neues Phänomen. Rechtsanwalt Udo Vetter hat uns das heimliche Entfernen des Kondoms beim Sex aus juristischer Sicht eingeordnet.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Bald könnte eine Zeitung bei euch im Briefkasten stecken. Sieht aus wie eine Gratiszeitung, besteht aber aus einer klaren Wahlempfehlung für die AfD. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sollen fast 3 Millionen dieser in Anführungsstrichen Zeitungen verteilt werden. Das hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung recherchiert und sich gefragt, wer steckt denn dahinter? Die AfD selbst? Nee, tatsächlich nicht. Wer bezahlt die Kampagne? Und natürlich ist es eine Kampagne, ne, für diese Partei. Es ist also Werbung. Der AfD-Schatzmeister sagt, er wisse eigentlich nicht, wer das bezahlt, bedankt sich aber für die Unterstützung und zwar bei einem Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit. So, wer steckt jetzt dahinter? Florian Wagner ist Systemadministrator und Blogger und er hat in seiner Freizeit sich hingesetzt und recherchiert. Florian, was hast du rausgefunden? Wer steckt hinter diesem Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten?
Nach meinen Recherchen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der in der Schweiz lebende Deutsche Alexander Segert.
Mhm. Alexander Segert, ihm gehört eine PR-Agentur in der Schweiz, hast du mir vorher schon erzählt, die vor allem durch die SVP-Kampagne bekannt geworden ist. Wie organisiert er denn möglicherweise die Unterstützung für die AfD?
Zum einen fährt er durch die Lande und organisiert Veranstaltungen, mit auf der AfD nahe Positionen propagiert werden. Im letzten Jahr zum Beispiel war es eine Dampferfahrt in Berlin, wo dann der ehemalige tschechische Staatspräsident Václav Klaus, der ja auch sehr Putin-freundlich ist, ein Buch vorstellen durfte. Und zum anderen durch den Verein, den du eben schon genannt hast, den Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten, der unter anderem Plakatkampagnen für die AfD gefahren hat, in den letzten Wahlkämpfen kostenlose AfD-Werbebroschüre namens Extrablatt verteilt hat. Ja, für den Landtagswahlkampf in NRW liegt die Auflage bei stolzen 2,6 Millionen Exemplaren. Das ist natürlich schon einiges. Und dann betreibt der Verein noch eine Website, die, wie ich zeigen konnte, einen sehr engen Bezug zu Herrn Segert aufweist.
Du hast in deinen Recherchen auch festgestellt, dass es eine europaweite Connection gibt. Wie sieht die aus?
Herr Segert hat einige Domains erstmal für die europäische extreme Rechte registriert. Darunter fenl.org für eine rechtsextreme Stiftung. Menf.org für die entsprechende politische Partei auf europäischer Ebene und einer Subdomain, also einer sogenannten Subdomain namens scanandcheck.fedel.eu, die er lustigerweise gestern gelöscht hat.
Was war auf dieser Seite drauf?
Unter dieser Subdomain war ein Anmeldeformular hinterlegt, das für Veranstaltungen der belgischen Rechtsextremen von Plansbelang mit Red Wilders verwendet wurde und unter anderem auch für eine Veranstaltung des Front National mit Marine Le Pen in Paris, die Herr Segert mitorganisiert hat.
Was für ein Interesse hat dieser Alexander Segert und die Menschen, die um ihn herum arbeiten, daran, all diese populistischen Parteien in Europa zu unterstützen mit deren Arbeit?
Das kann natürlich monetär sein. Also hat er unter anderem für die Rechtsextremen von Pro-NRW gearbeitet, er hat für den Pflanzbelang gearbeitet, er hat für die FPÖ in Ostösterreich gearbeitet und natürlich für die SVP. Möglicherweise aber hat er auch ideologische Hintergründe und möchte einfach die europäischen Rechten an die Macht bringen in Europa.
Unser Deutschlandradio-Korrespondent, der hat am Wochenende noch auf dem AfD-Parteitag den Schatzmeister gefragt, welche Verbindung denn zu diesem Verein besteht. Und die Antwort war, keine. Aber sie würden sich über die Unterstützung freuen. Deckt sich das mit deinen Recherchen?
Jein, also eine direkte Verbindung habe ich tatsächlich nicht gefunden. Allerdings steht der Herr Segert ja dem Petri-Flügel eher nahe. Zum Beispiel hat er den Herrn Gauland kritisiert. Außerdem der nominelle Vorsitzende des Vereins, David Bendels, macht Wahlkampfauftritte mit Alice Weidel aus Baden-Württemberg zum Beispiel.
Diese große Zahl der Auflage dieses Papiers, dieser Zeitung, möchte ich sie gar nicht nennen. Dazu die Plakatwerbung, das sind alles extrem hohe Kosten. Woher kommt denn das ganze Geld?
Meine Vermutung ist, dass die Stiftung der europäischen Rechtsextremen, diese Fehnel, damit zu tun hat und diese Fehnel-Stiftung auf Betreiben des französischen Front National gegründet wurde und der ja durchaus ein Interesse daran hat, dass die AfD in Deutschland gut abschneidet, weil ihnen das natürlich oft Auftrieb gibt. Und im letzten Jahr haben wir ja gesehen, da war der Verein ja auch schon sehr aktiv. Bei verschiedenen Wahlen haben wir gesehen, dass das ganz gut geklappt hat.
Florian Wagner ist Systemadministrator und Blogger. Er hat recherchiert, wer den Wahlkampf der AfD unterstützt mit solchen eigenartigen Zeitungen. Offenbar steckt da sogar ein ganzes europäisches Netzwerk dahinter, das rechtsextreme Parteien bei den Wahlen ganz weit vorne sehen will.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Comedy-Autor und Kolumnist Micky Beisenherz, heute bei Twitter. Zitat: Ernsthaft? Merkel muss sich doch vorkommen, als sei heute Girls' Day, oder? Hashtag Ivanka Trump. Die Tochter des US-Präsidenten, heute in Berlin bei Angela Merkel. Zu Gast beim Women 20 Summit, dem W20-Treffen vor dem G20-Treffen. Neben Maxima, der Königin der Niederlande, und Christine Lagarde, der Chefin des Internationalen Währungsfonds, saß Ivanka Trump vorhin bei einer Podiumsdiskussion. Und wer Ivanka Trump und ihren Mann Jared Kushner näher kennenlernen will, dem empfehle ich Last Week Tonight mit John Oliver von diesem Sonntag. Da analysiert er nämlich sehr genau die Rollen der beiden an der Seite von Präsident Trump. Jetzt aber erstmal zu diesem W20-Treffen heute. Nadine Lindner im Berliner Hauptstadtstudio. Also Ivanka Trump hat sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Hat sie denn irgendwas Wichtiges zu diesem Treffen beizutragen gehabt?
Ja, also es war schon wirklich erstaunlich. Also der Rummel war groß auf dieser W20-Konferenz hier in Berlin. Allein sozusagen der Gang dann vor den Fotografen zusammen mit Ivanka Trump. Da ging Frau Merkel und auch Frau Christine Lagarde, sie ist ja Chefin des Internationalen Währungsfonds, die gingen da fast unter. Also es war schon völlig klar, wo heute das Hauptinteresse lag. Ansonsten war mein Eindruck eigentlich von dieser Podiumsdiskussion, dass das Auftreten von Ivanka Trump überhaupt nicht so dieses Haudraufhafte hat, was ihr Vater sonst ausstrahlt. Sie ist viel zurückhaltender, spricht relativ leise, gestikuliert nicht so viel, ist aber auch loyal, hat ihn verteidigt, hat auch seine Haltung gegenüber Frauen verteidigt. Ansonsten ist sie, war ein bisschen mein Eindruck von ihr in dieser Panel-Diskussion, dass sie inhaltlich jetzt nicht so ganz tief gegangen ist. Wir können jetzt mal einen Ton hören. Da hat Ivanka Trump was gesagt zum Thema digitale Ungleichheit, dass es auch die gäbe, dass Frauen immer noch nicht den gleichen Zugang zum Beispiel zur Technologie haben.
There is a digital gender divide that is emerging. And when you look across the globe and you see that 1.7 billion women don't have access to a smartphone.
Also so ist es, sie geht auf die Bedeutung von Bildung, vor allem auch technischer, digitaler Bildung für Frauen ein. Das hat sie auch mehrfach angesprochen und hat dann auf dem Panel gesagt, ja, alle Eindrücke von dieser Reise nach Europa möchte sie dann auch mit ihrem Vater, US-Präsident Donald Trump, dann besprechen.
Was ist politisch bisher rumgekommen bei diesem Treffen?
Ja, politisch gab es, finde ich, eine konkrete Initiative, die Angela Merkel angekündigt hat, und dann noch ein zweites Thema, was sehr bestimmend war. Das erste Thema ist, dass Angela Merkel ein Kreditprogramm für Frauen in Entwicklungsländern angekündigt hat. Merkel hat gesagt, ja, es gibt nicht nur sozusagen bei den Löhnen Ungleichheit, sondern es gibt auch für Frauen immer noch große Probleme, an Kredite zu kommen, wenn sie eigene Unternehmen gründen wollen, vielleicht als Solo-Selbstständige oder vielleicht sogar andere Leute anstellen wollen. Sie hat es ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber im Endeffekt möchte sie die G20-Staaten, die anderen davon überzeugen, Geld zu geben. Sie will auch private Geldgeber finden und dann mit der Weltbank zusammenarbeiten.
Wenn man sich die Zinsraten anguckt, selbst bei den Entwicklungsbanken in Afrika, dann sind die so hoch, dass niemand einen Kredit bekommt und schon gar nicht Frauen, die auch noch andere Barrieren haben. Und deshalb ist die Idee, hier eine spezielle Fazilität einzurichten und zu fragen, wie können wir Frauen besseren Zugang geben in Entwicklungsländern.
Ansonsten gab es noch eine Äußerung von Christine Lagarde, die ich ganz interessant fand, wo sie so ein bisschen auf den Tisch gehauen hat, sich auch als Aktivistin selber bezeichnet hat. Da ging es um das Thema Transparenz bei Löhnen innerhalb von Unternehmen, also das heißt Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen. Und da hat Christine Lagarde dann ganz kämpferisch gesagt, nein, wir wollen eure Zahlen sehen, Klammer auf, wir lassen uns nicht länger verarschen, wir wollen jetzt wissen, was los ist.
Das ist ja schon seit längerem Thema. Eine Sache, die heute noch für Erheiterung gesorgt hat, da ging es um die Frage, sind Sie eigentlich Feministin, Frau Trump und Frau Merkel? Und erklär mal, was dann passiert ist.
Ja, es gab so eine ganz lustige Sequenz, wo die Moderatorin dieser Diskussion, Miriam Meckel, diese Frage gestellt hat. Und wenn man Frau Merkel einmal zuhören wollte, wie sie sich anhört, wenn sie in Schlingern gerät und nicht so richtig weiß, was sie sagen soll, das können wir uns im Moment mal anhören.
Do you consider yourself a feminist?
Alice Schwarzer oder so, die haben ganz schwere Kämpfe gekämpft. Und jetzt komme ich und setze mich auf die Erfolge und sage, ich bin jetzt eine Feministin, das ist aber toll. Also insofern, ich habe keine Angst, wenn Sie finden, dass ich eine bin, stimmen Sie ab, okay. Aber ich möchte mich nicht mit der Feder schmücken. So.
Also man hört es im Hintergrund, lauter Heiterkeit. Mhm. Auch Ivanka Trump hat sich bei der Frage sozusagen gemeldet und hat gesagt, ja, sie versteht sich als Feministin, hat das dann aber kurz später nochmal eingeschränkt.
And I think even this discussion around feminism and why it's become so loaded is that I think there can be a negativity attached to labeling. Because it does feel exclusionary of others.
Also das heißt, Feminismus dürfe jetzt nicht dazu beitragen, hat Ivanka Trump gesagt, dass sich andere ausgeschlossen fühlen, also dass sich zum Beispiel Männer ausgeschlossen fühlen. Das würde dann sozusagen zur Verhärtung von Fronten führen. Also es war schon ganz interessant, wie letztendlich immer noch Jahrzehnte nach Alice Schwarzers Wirken so heftig über diesen Feminismusbegriff dann auch gestritten wird.
Und am Ende der Veranstaltung hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel noch gesagt, sie nimmt das mal mit, quasi als Hausaufgabe, ob sie denn jetzt Feministin ist oder nicht. Nadine Lindner war das in Berlin in unserem Hauptstadtstudio über das W20-Treffen. Ausgelassene Stimmung auf jeden Fall bei einer Podiumsdiskussion unter anderem mit Angela Merkel und Ivanka Trump.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stellt euch vor, kein Internet, keine Heizung, kein Strom, kein fließendes Wasser. Was sich anhört wie eine Höchststrafe für einen normalen Millennial, ist eine Beschreibung für einen Job. 7 Tage lang, 24 Stunden. Und außerdem zahlt der Arbeitgeber dazu noch keinen Lohn. Trotzdem haben sich auf diesen Job 50 Menschen aus der ganzen Welt beworben. Die Einsiedelei in Saalbach bei Salzburg hat einen Einsiedler gesucht. Das Angebot, sich in die Einsamkeit zu wagen, das hat viele fasziniert. Ein Belgier ist es am Ende geworden. Aber was sind das für Typen, die das machen wollen? Die sagen, ey, her mit dem Job. Unser Reporter Stefan Beuting hat versucht, sich das zumindest mal vorzustellen, hinabzutauchen in die selbstgewählte Einsamkeit.
Einsamkeit. Das sei wie ein alles umschließender Nebel, schreibt Hermann Hesse. Und Rilke denkt dabei an unablässig tröpfelnden, gleichmäßigen Regen. Und vielleicht kennt ihr Christopher McCandless aus dem Film Into the Wild. Einer der berühmtesten Aussteiger überhaupt. Für ihn ist die Einsamkeit gleich Freiheit. Der wünscht sich nichts sehnlicher als das endlose Alleinsein.
Wenn man Bock drauf hat, also ich glaube, es gibt Leute, die das auf jeden Fall auch als was Positives empfinden, besonders sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen, mit dem ganzen Konsum, mit den ganzen sozialen Medien und so weiter und in so eine Hütte im Wald oder sowas zurückzuziehen.
Super romantisch. Kein Streit, kein Lärm, keine Benachrichtigungstöne. Genial, oder?
Wäre das was für dich?
Für immer? Nein.
Für mich wäre das einfach nichts.
Nee.
Es gibt einen Unterschied. Alleinsein, also kurzfristig und selbstgewählt, mal keinen um sich haben, das ist etwas anderes als Einsamkeit.
Also ich glaube, der Mensch ist einfach daraus ausgelegt, ein soziales Wesen zu sein und man braucht einfach andere Menschen, sonst knackst es auch irgendwo im Kopf, denke ich.
Einsamkeit, das geht auf die Seele und auf den Körper. Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Lungenleiden, Depressionen, Schlafstörungen, beschleunigter kognitiver Abbau im Alter. Forscher sind gerade dabei, die Zusammenhänge zu verstehen. Einige der Effekte sind bereits in Tiermodellen gut untersucht. Wer sich einsam und ausgeschlossen fühlt, der leidet unter chronischem Stress. Mit all seinen schädlichen Konsequenzen. Entzündungen, eingeschränkte Immunabwehr, Übergewicht.
Irgendwann muss man mit jemandem anders Kontakt haben.
Nein, das wäre auf keinen Fall was für mich. Das könnte ich nicht. Dann würde ich bestimmt nach 2 Tagen schon depressiv werden ohne andere Leute.
In einer Metastudie wurden Daten von mehr als 3 Millionen Menschen analysiert. Die Vereinsamten hatten laut der Untersuchung ein um 30% erhöhtes Risiko, vorzeitig zu sterben. Einsamkeit sei so etwas wie die neue Fettleibigkeit.
Also ich hatte mal ein Auslandsjahr in Lateinamerika gemacht und bin mit dem Containerschiff zurückgefahren. 3 Wochen, das war ganz schön einsam und da war es auch irgendwann zu viel. Also da war ich am Ende nach 3 Wochen froh, dass ich jetzt wieder mal Gesellschaft war.
Das geht dann. Als zeitlich begrenzte Erfahrung. Bei Katinka Unger waren es nur 3 Tage und 3 Nächte, allein im Wald. Ein Indianer-Ritual-Workshop in der Toskana. Inspiration durch Einsamkeit.
Es ist tatsächlich so, dass man irgendwann so ein anderes Verhältnis dazu bekommt und mehr aus dem Kopf rausgeht und ins Hier und Jetzt kommt.
Aber das sind immer Beispiele auf Zeit. Das Fiese an der normalen Einsamkeit ist ja, dass sie unter Umständen kein Ende hat.
Für längere Zeit könnte ich mir das nicht vorstellen, auf keinen Fall. Und wenn ich das für, sage ich mal jetzt so, 1 Jahr oder so machen würde, dann würde ich wahrscheinlich sehr viel lernen.
Was?
Mathematik.
So könnten sich das viele ausrechnen. Außerdem dauert die Eremitensaison in Österreich ja auch nur von April bis November. Einen waschechten Einsiedler habe ich bei der Umfrage heute aber nicht getroffen. Das wäre auch was gewesen. Die normale Einsamkeit, die hat keinen guten Ruf. Allerdings wird das in der Salzburger Felshöhle ja sowieso eine besondere Form von Einsamkeit sein. Mit täglichen Besuchen von Spaziergängern und hin und wieder auch mal einer Pressekonferenz. Dank dem weltweiten Interesse an der Ausschreibung und diesem Social-Media-Hype wird der neue Eremit leider überhaupt nicht dazu kommen, sich einsam zu fühlen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Frühlingszeit ist ja Vogelzeit. Ne? Zum einen sind die meisten Zugvögel zurück nach Deutschland geflogen und zum anderen brüten auch die einheimischen Vogelarten sehr fleißig, die im Winter hier verbracht haben. Und dann kann es passieren, dass wir bei einem Spaziergang zum Beispiel plötzlich so einen süßen kleinen Vogel sehen, der am Boden rumläuft, kriecht, dessen Gefieder vielleicht noch nicht ganz ausgebildet ist und noch nicht fliegen kann. Und viele von uns folgen dann ihrem Instinkt und heben diesen Vogel auf, um ihn wegzubringen zu einer Auffangstation, vielleicht sogar mit nach Hause zu nehmen, eine Kiste, versuchen selber das Vögelchen großzuziehen. Aber ist das auch richtig oder schaden wir dem Tier damit womöglich eher? Sebastian Rams aus unserer Redaktion hat sich heute genau damit beschäftigt. Sebastian, soll ich, wenn ich so einen kleinen hilflosen Vogel sehe, dann auf ihn zugehen und sagen, was bist du denn für ein Vogel? Und ihn dann aufheben und mitnehmen?
Ansprechen vielleicht, ja. Aber aufheben, nein, das solltest du auf keinen Fall tun. Außer du siehst jetzt natürlich, dass der Vogel ganz offensichtlich sehr schwer verletzt ist. Auch wenn das Tier nur verlassen und flauschig aussieht und auf dich ganz hilflos wirkt, kann es ganz andere Gründe als eben eine Verletzung haben, dass der Vogel auf dem Boden hockt und nicht in seinem Nest.
Die meisten Jungvögel sind halt noch nicht ganz flügge und völlig befiedert, wenn sie aus dem Nest gehen. Und verteilen sich dann erstmal im Revier der Eltern, werden aber weiter von den Eltern noch betreut. Natürlich, wenn wir direkt daneben stehen, sind die Eltern dann erstmal nicht da und die wirken erstmal verlassen. Das heißt, das Wichtigste ist, dass man erst einmal längere Zeit beobachtet, ob diese Jungvögel wirklich von ihren Eltern verlassen sind. Und längere Zeit heißt in dem Fall 2 bis 3 Stunden.
Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Hausmarke, 2 bis 3 Stunden, die Lars Lachmann vom NABU da nennt. Aber eben die beste Möglichkeit, nicht vorschnell zu handeln. Gutes Tun braucht halt seine Zeit. Und eine bei uns weit verbreitete Vogelart, auf die das gerade beschriebene Verhalten zutrifft, ist zum Beispiel die Amsel. Wer sich also für längere Zeit zurückzieht, kann in der Regel beobachten, dass die Mutter dann wieder aus ihrem Versteck kommt und sich um das Jungtier kümmert. Schwieriger ist das natürlich bei Tieren, die eher ja nachtaktiv sind, wie zum Beispiel Eulen. Da hocken die Jungen oft flauschig und allein im Daunenkleid auf einem Ast und die Mutter kommt erst nachts zum Füttern vorbei, aber alles ganz normal.
Wenn die noch ganz, ganz jung sind, Babys, wie ist es denn, wenn ein ganz nacktes Vögelchen, wenn ich das irgendwo finde im Wald, soll ich da besser auch nichts machen?
Ja, in so einem Fall handelt es sich ganz und klar um ein Tier, das noch im Nest sitzen sollte. Und wenn du in der Lage bist, das Nest auch zu erreichen, dann solltest du das Tier auch wieder dahin zurücksetzen.
Okay.
Wie du das vorhin geschildert hast bei deinem Ausflug in Frankreich. Und keine Angst vor dem alten Mythos, dass die Eltern ihre Jungen verstoßen, weil sie den Geruch von uns Menschen an ihnen riechen würden. Damit räumt Lars Lachmann hier mal ein für alle Mal auf.
Das ist definitiv nicht richtig bei Vögeln, dass Eltern ihre Jungvögel verstoßen, wenn an ihnen Menschengeruch anhaftet. Das ist eine Regel, die kommt von Säugetieren, wo das tatsächlich so ist. Also ein Rehkitz könnte verstoßen werden, wenn es Menschengeruch hat. Das liegt aber daran, dass Säugetiere sich sehr stark am Geruchssinn orientieren. Bei Vögeln ist das fast gar nicht der Fall. Das macht also überhaupt nichts aus, wenn ein Jungvogel Menschengeruch an sich hat. Das würden die Eltern auch gar nicht mitbekommen.
Ja, aber häufig hat es schon einen biologischen Grund, dass ungefiederte Jungvögel eben nicht mehr im Nest sitzen, meint Lars Lachmann. Entweder sind sie krank oder geschwächt oder es gibt einfach nicht genug Futter für die ganze Vogelschar im Nest. Mhm. Dazu noch mal kurz eine Größenordnung aus der Vogelwelt. Bei Enten wird davon ausgegangen, dass von der Natur aus rund 80% als Verlust bei den Entenküken mit eingerechnet sind und die Tierart trotzdem noch überlebt.
Holla. Aber wann sollte ich denn auf jeden Fall was machen und aktiv werden?
Also zum Beispiel, wenn du dich 3 Stunden auf die Lauer gelegt hast und sich noch immer kein Artgenosse um das Tier gekümmert hat, dann ist es eventuell doch verlassen und auf sich allein gestellt, denn dann darfst du auch so ein Tier mit nach Hause nehmen und versuchen, zu Hause aufzupäppeln. Allerdings hat so ein Jungvogel dann eine sehr geringe Überlebenschance und das sollte man dann echt nur im äußersten Notfall tun, denn die Handaufzucht ist laut NABU immer nur die zweitbeste Lösung. Besser, wenn man folgenden Tipp beherzigt.
Wenn so ein Jungvogel an einem Ort steht, wo er besonders stark gefährdet ist, also wenn er direkt am Straßenrand sitzt oder an einer Stelle, wo sehr viele Katzen vorkommen, dann kann man den Vogel einfach nehmen und in der Nähe an einem geschützteren Ort absetzen, zum Beispiel in einer Hecke oder auf einem höher gelegenen Ast. Das hilft dem Vogel auf jeden Fall meistens viel, viel mehr, als ihn mit nach Hause zu nehmen und dort versuchen aufzuziehen.
Ja, und bei sichtbaren Verletzungen wie offenen Wunden und Bissverletzungen oder Knochenbrüchen sollte man aber eine anerkannte Pflege- und Auffangstation mit dem Tier aufsuchen.
Okay, wie finde ich eine gute Auffangstation?
Ja, du kannst ganz einfach beim NABU nachgucken oder bei Naturschutzbehörden und zoologischen Gärten, auch bei Tierärzten. Die kümmern sich dann um eine tiergerechte Aufzucht und vermeiden in der Regel auch eine Fehlprägung des Vogels. Das kommt dann oft vor, wenn man es zu Hause macht, alleine. Und die spätere Wiederauswilderung, die ist dann nahezu unmöglich, weil das Tier irgendwie nicht mehr klarkommt in der Natur. Aber Vorsicht, einige Tierheime in Deutschland sind schon ziemlich überlaufen. Deswegen hier unsere Tipps beherzigen und nicht die falschen Tiere in Pflege geben. Für den Transport einfach einen Karton nehmen, keinen Käfig, da kann sich das Tier wieder stärker verletzen. Eine weiche Decke vielleicht rein, Löcher in den Karton und dann gute Besserung, lieber Vogel.
Okay. Die Radio Wissen ist hier, Dienstagabend, an dem wir nach Jemen schauen. Bürgerkriegsland, ganz im Süden der arabischen Halbinsel und ganz schrecklich arm. Tausende sind schon dem Krieg zum Opfer gefallen und jetzt verhungern die Menschen. Die Rede ist von bis zu 19 Millionen Jemeniten, die auf Nothilfe angewiesen sind. Im Jemen bekriegen sich die Regierung und Rebellen seit Jahren in einem großen Machtkampf. Mehrere arabische Staaten sowie die USA, Großbritannien und Frankreich mischen da in diesem Konflikt mit. Und heute war in Genf eine UN-Geberkonferenz für den Jemen. Die UN und ihre Partnerorganisationen brauchen 2,1 Milliarden US-Dollar für Lebensmittel, für Wasser, für Medikamente, für Unterkünfte und andere Hilfsgüter. Jürgen Striak ist unser Korrespondent für die Region. Jürgen, wie bedrohlich ist die Lage denn aktuell im Jemen?
Die Lage ist dramatisch. 2 Millionen Menschen drohen zu verhungern derzeit. Rund 7 Millionen Menschen, und das alles sind Zahlen von den Vereinten Nationen, wissen nicht, woher sie die nächste Mahlzeit zum Beispiel für den nächsten Tag herbekommen sollen. 3 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Es hat in den vergangenen 2 Jahren aufgrund des Krieges, der dort herrscht, viele Tote gegeben. Und jetzt befürchten eben internationale Organisationen, dass ein Massensterben im Jemen bevorsteht, wenn man nicht rechtzeitig eingreift.
Um das mal einzuordnen, kann man das irgendwie vergleichen mit irgendeiner anderen Hungersnot der Vergangenheit?
Ja, man kann es deshalb, so denke ich, eher schlecht vergleichen, weil wir erleben ja hier eine Katastrophe, die im Grunde menschengemacht ist. Also bei Hungersnöten haben wir es sehr oft mit Dürrekatastrophen zu tun, mit Trockenperioden. Aber das, was wir jetzt im Jemen erleben, ist menschengemacht. Es ist ein Krieg, der dort herrscht zwischen verfeindeten, um die Macht kämpfende Parteien. Und dieser Krieg verhindert eben, dass die Menschen versorgt, ernährt und medizinisch behandelt werden. Und aus diesem Grunde ist diese Katastrophe, hat die aus meiner Sicht einen besonderen Stellenwert. Zum Beispiel hat eine Hilfsorganisation das so formuliert: Also wenn jetzt die internationale Öffentlichkeit da nicht einschreitet, dann macht sie sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Und ist die Lage im Grunde, so dramatisch muss man die beschreiben.
Ich habe ja gerade schon gesagt, 2,1 Milliarden Dollar werden benötigt, sagt die UN. Gab es nicht zum Jahreswechsel schon mal einen Aufruf, Geld zu sammeln? Ist da nichts zusammengekommen?
Ja, es gab diesen Spendenaufruf der Vereinten Nationen vor 4 Monaten. Da wurden diese 2,1 Milliarden US-Dollar, das sind umgerechnet etwa 1,9 Milliarden Euro, benannt. Das ist im Grunde die Summe, die im Dezember bereits veröffentlicht wurde. Aber von diesen 1,9 Milliarden Euro sollen erst bislang 15% nur zugesagt worden sein. Und aus diesem Grunde wird jetzt diese Geberkonferenz durchgeführt, um irgendwie zu versuchen, dass man doch noch an dieses dringend benötigte Geld rankommt.
Aber es klingt schon nach verdammt viel Geld. Was kann man denn damit jetzt erreichen und für wie lange?
Also man muss zum einen immer wieder sagen, dass eine grundsätzliche Hilfe für die Menschen nur möglich ist, wenn eine Friedenslösung im Jemen erreicht wird. Die ist so fern, wie man sich's nur irgend vorstellen kann. Also die verfeindeten Konfliktparteien agieren völlig kompromisslos. Verschiedene Vermittlungsbemühungen der Vereinten Nationen sind in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder gescheitert. Aus diesem Grunde muss, wenn es denn diese Friedenslösung nicht gibt, eben akut geholfen werden. Und das betrifft zum Beispiel Lebensmittel, medizinische Versorgung. Also die Menschen dort hungern tatsächlich. Die UNICEF sagt zum Beispiel, dass 2,2 Millionen jemenitische Kinder lebensbedrohlich mangelernährt sind. 500.000 dieser Kinder sind akut vom Hungertod bedroht. Hinzu kommt aber noch, dass, wenn sie eben mangelernährt sind, ihre Körper geschwächt sind. Sie sterben dann an Krankheiten, die normalerweise unter halbwegs normalen Verhältnissen nicht zum Tod führen. Auch ein ganz großes Problem. Kinder werden gegen einen sehr geringen Sold an Milizen und Armeen praktisch vermietet und agieren dann als Kindersoldaten. Also es ist im Grunde eine ganze Generation, die dort extremen Schaden nimmt. Und das ist die Tragödie, die da derzeit abläuft.
Was ich mich noch frage bei dieser Geberkonferenz, da sind ja auch Staaten dabei, die, naja, kriegsbeteiligt sind, vielleicht auch nur über Ecken. Das heißt, da geben Staaten jetzt eventuell Geld für die Menschen dort, die sie eigentlich bombardieren in letzter Zeit.
Das ist etwas, was auch tatsächlich so zynisch von etlichen Hilfsorganisationen formuliert wird. Nehmen wir das Beispiel Saudi-Arabien. Ja. Saudi-Arabien führt eine Koalition arabischer Staaten an, die vom Westen unterstützt wird, die seit dem 26. März 2015 Luftangriffe im Jemen fliegt mit verheerender Wirkung. Dasselbe Königshaus hat heute dafür plädiert, knapp 140 Millionen Euro in diesen Hilfsfonds einzuzahlen. Das ist sicher nur ein Bruchteil dessen, was an Waffen ausgegeben wird. Gleichzeitig unterstützen die USA zum Beispiel die saudi-arabischen Kriegseinsätze im Jemen rhetorisch, aber auch zum Beispiel durch Waffenlieferungen, besonders unter Präsident Trump jetzt. Also das kann man tatsächlich nur mit sehr zynischen Worten beschreiben.
Jürgen Striak über die UN-Geberkonferenz für den Jemen. Die war heute in Genf. Mittlerweile gibt es übrigens eine feste Zusage von 1,1 Milliarden US-Dollar. Mehr als die Hälfte scheint also schon zusammen zu sein.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist schon der dritte Tag, an dem wir hier in D-Radio Wissen Tickets für unser exklusives Konzert von Golf verschenken. Einfach so, weil wir es können. Am Sonntag, den 7. Mai, ist das Konzert hier bei uns im Kammermusiksaal des Deutschlandfunk. Und wer sich jetzt fragt, Moment, Golf. Welchen Song kenne ich nochmal von Golf? Sebastian?
Ja, keine Frage. Der wohl meistgespielte und bekannteste Song der 4 Jungs aus Köln ist wohl der hier.
Wir spielen Ping-Pong.
Ping-Pong. Natürlich. Ja, genau, und schwer zu erraten, erklärt sich sofort selbst. Aber auf unserer Playlist, da steht auch noch der Song Dein Grün, ebenfalls vom Debütalbum Playa Holz.
Und mir gefällt, wie es mir gefällt.
Den Song haben Golf übrigens eher unkonventionell promotet. In ein paar Städten wurde einfach ein Discman nebst einer Anatas versteckt und prompt hatte eine Finderin Dein Grün auf Soundcloud hochgeladen. So geht's.
Schöne Idee. Viele Bands, bei denen entstehen die dir angeblich gerne mal im Proberaum.
Ja.
Ist das bei Golf genauso?
Keine Ahnung, um ehrlich zu sein, aber vielleicht liegt es auch daran, dass Golf gar nicht den einen Proberaum ihr eigen nennen können.
Ja, wir suchen echt einen Raum. Also wir haben immer mal wieder über irgendwelche Freunde irgendwelche Räume, wo wir rein können, aber wir haben keinen, wo wir jetzt fest drin sind. Es wäre sehr schön, wenn hier jemand einen Raum hat. Wie viel Quadratmeter? Wir sind nett, genau, nette, entspannte Jungs, die sich gerne musikalisch verbessern wollen. Leider ein Raucher dabei. Meldet ja. euch.
Gut, das kann man verschmerzen.
Ihr habt doch so viel Platz zu Hause.
Ja, genau, da könnte man noch was machen. Also, wer neben mir am 7. März bei uns und Golf vorbeischaut und dann auch noch einen Proberaum zur Hand hat, umso besser, her damit.
Wir schenken euch Tickets für Golf. Jetzt, einfach so, weil wir es können. Einfach eine Mail schicken an mail@deradiowissen.de. Name dazu, Handynummer dazu. Es gibt dann jeweils 2 Stück, also ein Ticket für euch plus 1. Golf in Köln am 7. Mai in unserem Kammermusiksaal.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Öfter mal zu Fuß unterwegs sein ist gut für den Körper, das wissen wir ja schon lange. Aber ein US-Forscherteam konnte jetzt auch nachweisen, dass Gehen auch gut fürs Hirn ist. Die Bewegung sorgt nämlich dafür, dass unser Hirn besser durchblutet ist. Laut den Forschern dachte man bisher, dass der Gehirn-Blutkreislauf sich durch Sport wenig verändert. In einer Ultraschallstudie an 12 stehenden und gehenden Probanden zeigte sich aber das Gegenteil. Die Forscher sagen, dass durch das Auftreten der Füße eine Art Druckwelle in unseren Adern entsteht, die auch für eine bessere Durchblutung im Gehirn sorgt. Beim Radfahren, wo wir mit den Füßen ja nicht auftreten, war der Effekt kleiner. Stell dir vor, du gehst zum Arzt und er sagt dir, ihr Gehirn sieht aber alt aus. Gehirnforscher des Imperial College in London haben eine Technik entwickelt, mit der sie anhand von Scans das Alter von Gehirnen feststellen können. Und das unterscheidet sich auch vom tatsächlichen Alter des Menschen. Je älter das Gehirn, desto wahrscheinlicher wird man früher krank oder stirbt. Die eigentliche Innovation ist dabei ein Programm, das das Alter von Gehirnen anhand vom Volumen des Hirngewebes einschätzen kann. An mehr als 2000 Gehirnscans haben die Forscher ihre Technik getestet. Bis ein Arzt aber die Diagnose altes Gehirn stellen kann, dauert's noch eine Weile. Dafür ist die Methode noch nicht akkurat genug und Gehirnscans noch zu teuer. Der Nil ist schon jetzt die Lebensader für rund eine 500 Millionen Menschen in 11 Ländern und bis zum Jahr 2050 wahrscheinlich für eine ganze Milliarde. 2 Forscher warnen jetzt im Fachjournal Nature Climate Change, dass der Nil und seine Überschwemmungen in Zukunft unberechenbarer werden. Sie haben für ihre Studie Beobachtungsdaten mit Simulationsdaten kombiniert. Demnach könnte die Wassermenge des Nils schon bald jährlich bis zu 50% stärker schwanken als bisher. Und das bedeutet für die Anwohner eine größere Unsicherheit, einerseits beim Thema Überschwemmungen, andererseits beim Thema Wassermangel, vor allem für die Landwirtschaft. Als wichtigen Grund für die wachsende Unberechenbarkeit des Nils sehen die Forscher den Klimawandel, weil durch ihn Klimaphänomene wie El Niño stärker ausfallen.
D-Radio Wissen.
Es war der 358. Prozesstag im NSU-Prozess. Seit fast 4 Jahren läuft der Prozess um den nationalsozialistischen Untergrund und Beate Zschäpe schon. Und heute ist ein besonderer Tag, weil heute genau vor 10 Jahren die Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn erschossen worden ist. Auch dieser Mord wird dem NSU zugeschrieben. In Heilbronn. Da hat es deshalb heute eine Gedenkfeier und eine Kranzniederlegung gegeben. Und auch da wurde deutlich, es sind noch sehr, sehr viele Fragen offen. Die Angehörigen kommen einfach nicht zur Ruhe. Thies Maasen beobachtet für uns den NSU-Prozess. Thies, ist denn an diesem 358. Prozesstag ein Ende abzusehen? Oder anders, ist irgendwas unternommen worden, was den Prozess jetzt auf die Zielgeraden leitet?
Ja, durchaus. Also der Vorsitzende Richter hat heute erneut eine Frist gesetzt, und zwar bis zum 17. Mai. Bis zu diesem Tag haben die ganzen Prozessbeteiligten hier, also die Nebenkläger, die Bundesanwaltschaft, auch die Verteidiger, jetzt Zeit, ihre letzten sozusagen Beweisanträge zu stellen oder auch Stellungnahmen zu bereits gestellten Beweisanträgen abzugeben. Und danach ist eigentlich offiziell Schluss mit der Beweisaufnahme und dann geht's eigentlich tatsächlich ans Ende zu. Dann können die Plädoyers kommen und dann kann auch irgendwann das Urteil kommen.
Woran hakt's noch hauptsächlich momentan bei den beteiligten Parteien?
Also eigentlich kann man sagen, die meisten Beweisanträge sind abgearbeitet, die bislang vorliegen. Was jetzt die nächsten Tage und Wochen auf dem Programm steht, ist die Psyche der Hauptangeklagten, die Psyche von Beate Zschäpe. Es gibt so einen offiziellen Gerichtsgutachter, Professor Henning Sass aus Essen, der das forensisch-psychiatrische Gutachten zur Hauptangeklagten abgegeben hat und ihr ein ziemlich katastrophales Zeugnis ausstellt. Also zum einen sagt er, sie ist voll schuldfähig und zum anderen sagt er, sie ist manipulativ, sie schiebt Verantwortung ab und so weiter. Und dieses ja sehr für die Hauptangeklagte problematische Urteil, das will die Cepi-Verteidigung natürlich so nicht stehen lassen. Jetzt gibt es zwei Parteien der Cepi-Verteidigung. Bekannterweise, es gibt die Altverteidiger, die Cepi mittlerweile abgesägt hat, und es gibt die neuen Verteidiger. Die Altverteidiger haben ihrerseits einen Gutachten der Ruhr-Uni in Bochum beauftragt. Der wird ab morgen hier sein. Heute wurde sein Gutachten aber schon verlesen im Prozess, der sozusagen versucht, Unwissenschaftlichkeit dem offiziellen Gerichtsgutachter nachzuweisen. Das war allerdings nicht sonderlich erfolgreich, unserem persönlichen Eindruck nach, denn Henning Sass, der offizielle Gerichtsgutachter, ist einfach einer der renommiertesten überhaupt. Und die neuen Verteidiger haben wiederum auch einen Gegengutachter sozusagen am Start. Der wird dann nächste Woche wohl vernommen werden.
Okay, das klingt nach, die schaffen das alles nicht bis Mitte Mai.
Ja, das kann morgen aber auch ganz schnell gehen. Okay. Also die Vernehmung ist jetzt für 2 Tage angesetzt und eigentlich gehen wir davon aus, dass ein Tag genügen wird. Also eigentlich steht nicht mehr viel auf dem Programm.
Was ist denn im Fall Kiesewetter eigentlich schon klar?
Ja, also vor Gericht war der Fall eigentlich abgeschlossen sozusagen. Die Beweisaufnahme dazu ist abgeschlossen. Allerdings tatsächlich heute am 10. Todestag von Michel Kiesewetter war dieser Fall tatsächlich nochmal Thema im Prozess. Und zwar hängt es vor allem damit zusammen, dass die Wohlleben-Verteidigung, also die Verteidigung des zweiten Hauptangeklagten Ralf Wohllebens, irgendwie nachweisen will, dass amerikanische Geheimdienste dahinter stecken, hinter diesem Mord eigentlich, oder dass andere dunkle Mächte sozusagen dahinter stehen. Das war heute tatsächlich nochmal Thema, denn die Beweisanträge, die man gestellt hat, also man wollte FBI-Leute hier laden und solche Geschichten, die sind vom Gericht abgelehnt worden. Und gleichzeitig hat die Bundesanwaltschaft heute tatsächlich den Tag, den 10. Todestag, dazu genutzt, um wirklich sämtliche Verschwörungstheorien, die in diesem Fall ja tatsächlich en masse kursieren, in Bausch und Bogen zu verdammen und zu sagen, nein, wir sind hundertprozentig davon überzeugt, es waren allein Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die Michel Kiesewetter ermordet haben, die ihren Kollegen Martin A. schwer verletzt haben, weil es die und die und die Beweismittel gibt und alles andere ist tatsächlich aus dem Reich der Fabeln. Also in diesem Sinne hat dieser Fall heute tatsächlich nochmal eine Rolle gespielt.
Thies Maasen über den 358. Prozesstag im NSU-Prozess.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Aufregung um den Confed Cup in Russland in diesem Jahr. Ihr seid heute vielleicht an einer Bild-Zeitung vorbeigeschlendert und habt die große Überschrift gesehen. Es geht darum, dass angeblich laut FIFA nur beim Confed Cup in Russland über sportliche Themen berichtet werden darf. Der DFB findet das doof, der DJV, der Deutsche Journalistenverband, findet das auch doof. Aber was ist dran? Sprechen wir drüber mit Matthias Friebe aus unserer Deutschlandfunk-Sportredaktion hier in D-Radio Wissen. Matthias, die Bild-Zeitung, die titelt heute FIFA kuscht vor Putin. Bevor wir deine Einschätzung hören, erklär nochmal, was war der Auslöser dieser Headline?
Ja, es geht um die Akkreditierungsbestimmungen, die die Journalisten bekommen, die jetzt am Confederations Cup teilnehmen wollen, die über den Confederations Cup berichten wollen. Das ist ja dieses Warm-up-Turnier, kann man vielleicht sagen, in diesem Sommer, ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Da nehmen die Kontinentalmeister teil, WM-Gastgeber Russland und auch der amtierende Fußball-Weltmeister Deutschland. Und in diesen Akkreditierungsbestimmungen steht drin, dass man als Journalist nur aus den Spielorten berichten darf, nur über nahegelegene Sehenswürdigkeiten, so heißt es in der Übersetzung. Und dass eben diese Bestimmungen nicht darüber hinausgehen, dass man über weitere Dinge im Land berichten kann.
Aber wir alle wissen, gerade von solchen Sportevents, da wird noch ganz viel mehr berichtet, rund um das Land, um die Menschen dort, um die Kultur. Das wird jetzt ausgeschlossen durch die Verträge. Ist das normal?
Das ist jetzt so eine Interpretationssache, ob das wirklich ausgeschlossen ist. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen im Ermessen gerade heute, wie das bewertet wird. Ich kann es nicht endgültig sagen von meiner Perspektive, weil ich zum Beispiel keine Akkreditierung vergangener Turniere kenne, inwieweit das jetzt neu ist oder nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass die Möglichkeit besteht, das weiß ich auch, dass wenn man über weitere Dinge berichten möchte aus Russland, dass man ein Arbeitsvisum zusätzlich beantragen kann, dann ist man als Journalist auf der sicheren Seite. Das soll problemlos möglich sein, dauert ungefähr eine Woche und dann kann man auch über politische Zusammenhänge in diesem Land sprechen. Übrigens, der Chef des russischen Fußballverbands, nebenbei Vizepremierminister Vitali Mutko, er hat gesagt, es ist völlig problemlos und alle Journalisten sollen über das schreiben, über das sie schreiben möchten.
Trotzdem gab es viele Reaktionen heute auf diese Überschrift. Was sagen denn zum Beispiel der DFB oder der Deutsche Journalistenverband?
Ja, die haben sich beide massiv geäußert und das kritisiert, die Situation der Pressefreiheit, und haben auch eine neue Qualität beklagt. DFB-Präsident Reinhard Grindel will sich bei der FIFA jetzt dafür stark machen, dass man da noch was ändert. Und der Deutsche Journalistenverband in Person von Frank Überall, dem Vorsitzenden, der hat einen offenen Brief an FIFA-Präsident Gianni Infantino geschrieben, eine Änderung der Ausführungsbestimmungen beklagt, und er sagt im Gespräch mit uns:
Ja, das ist eine neue Qualität der Einschränkung von Pressefreiheit. So in der Form, so streng haben wir das noch nicht erlebt. Auch wenn die Regeln möglicherweise auslegungsbedürftig sind, in einem autoritären Staat möchte ich aber darauf mich nicht verlassen. Es kann nicht sein, dass möglicherweise Kolleginnen und Kollegen ins Gefängnis wandern, nur weil sie ihren Job machen. Denn Journalismus ist kein Verbrechen.
Es gibt aber auch ganz andere Stimmen. Die ARD zum Beispiel, die erkennt da keine Einschränkungen der Pressefreiheit. Warum beurteilen die die Situation so anders?
Ja, ich habe mich mit Oliver Frick unterhalten heute. Oliver Frick kommt vom SWR und er leitet das ARD-Team. Das hat er auch schon bei anderen Weltmeisterschaften und Turnieren gemacht. Er fährt also quasi als Leiter, als Federführer mit den ARD-Reportern zu dem Turnier hin. Und er hat in seinen Akkreditierungsrichtlinien, die er bekommen hat, extra nochmal nachgelesen und geblättert. Und er findet eigentlich, dass da keine Neuigkeiten drin sind, dass das eigentlich alles so ist, wie er das von anderen Turnieren auch kennt.
Warum momentan vielleicht, das ist meine Vermutung, eine Übersetzung, oder eine ganz weite Interpretation seitens mancher Kollegen dazu benutzt wird, hier wieder für Wirbel zu sorgen und Einschränkung der Pressefreiheit anzuprangern und so zu tun, als würden die deutschen Journalisten nur höchst eingeschränkt vom Confed Cup berichten können. Das kann ich absolut nicht bestätigen.
Er hat auch noch davon erzählt, dass er gerade aus Russland wiederkommt. Er hatte ein Treffen gehabt, war mehrere Wochen im ganzen Land unterwegs und hatte ein Treffen gehabt, unter anderem mit den anderen Teamchefs aus den anderen Ländern. Das sind 350 Journalisten gewesen und er sagt, das sind Leute, die absolut kein Blatt vor den Mund nehmen und die auch nicht davor irgendwie zurückschrecken, da irgendwie kritische Fragen zu stellen. Und sie hätten über alle diese Themen geredet, auch über Visa für Journalisten, und es wäre überhaupt kein Problem gewesen von russischer Seite, da gibt es überhaupt keine Kontroverse. Also die ARD geht zurzeit davon aus, es ist alles wie immer in natürlich dem Rahmen, den man wissen muss. So Akkreditierung und auch in Russland und in anderen Ländern ist das sowieso ein bisschen problematisch, aber die ARD weiß, worauf sie sich einlässt und kann keine besondere Verschärfung feststellen, so wie das heute in der Bild-Zeitung steht.
Also eventuell viel Lärm um nichts, sondern nur ganz normale Bestimmungen wie sonst auch. Matthias Friebe war das aus unserer Sportredaktion und er hat das Ganze eingeordnet.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir haben heute hier in D-Radio Wissen, Sebastian, schon drüber gesprochen, wie wir alle am besten mit Jungvögeln umgehen, die am Wegesrand rumtapsen, aus dem Nestchen gefallen sind. Außerdem ist heute noch Weltpinguintag, aber vergessen wir mal unsere heimische Flora nicht, denn heute ist nämlich auch der internationale Tag des Baumes. Zeit, sich ein bisschen mit Partywissen zu versorgen. Wo steht denn zum Beispiel der höchste Baum Deutschlands?
Ja, der steht im Stadtwald von Freiburg und ist nach offiziellen Angaben 66 Meter und 58 Zentimeter hoch. Aber viel wichtiger ist doch, wie der höchste Baum Deutschlands heißt. Denn schließlich sind ja auch Bäume Lebewesen und er, beziehungsweise sie, heißt Waldtraut vom Mühlenwald. Waldtraut ist eine Douglasie und noch nicht mal ausgewachsen. Jedes Jahr legt sie nämlich noch rund 30 Zentimeter dazu. Also da können wir noch einiges erwarten.
Okay, wenn es jetzt schon um Rekorde geht, da wird ja gerne auch mal ein bisschen gestritten. Wie sieht es denn da bei Waldtraut mit dem Titel höchster Baum Deutschlands aus? Ist das alles safe?
Mittlerweile muss ich sagen, ja, aber erst seitdem sich die Universität Karlsruhe eingeschaltet hat. Denn lange Zeit hat sich auch ein Baum in Eberbach bei Heidelberg um den Titel beworben. Messungen haben aber eindeutig ergeben, dass der Baum in Eberbach mit 63 Metern und 30 Zentimetern rund, ja, 3 Meter kürzer ist als Waldtraut. Natürlich nichts gegen den aktuellen Weltmeister, den Küstenmammutbaum im Redwood National Park in Kalifornien. Der hört auf den Namen Hyperion, übrigens aus der griechischen Mythologie, und ist satte 115 Meter, tada, 55 Zentimeter groß.
Unfassbar.
Hoch.
Hast du einen eigenen Baum? Hat dein Vater einen gepflanzt?
Ja, nee. Doch, ja, ein Apfelbaum, aber ich habe zu Hause einen ganz kleinen Olivenbaum. Seit 5 Jahren hat der jedes Jahr 3 Millimeter zugelegt.
Mein Vater hat auch einen gepflanzt, es war mit roten Blättern. Was ist das nochmal?
Rotbuche.
Rotbuche, Roteiche. Nee, was geht denn? Rotbuche. Die ist leider der, ja, wie heißt das denn?
Seidenraupenspinne.
Wenn Felder zusammengelegt werden, Flurbereinigung in der Landwirtschaft. Ja. Das war auf einem Acker meines Opas. Ja, das war der war Winzer.
Hast du ihn schreien hören, den Baum?
Den Baum habe ich schreien hören. Er wurde getötet, als ich, glaube ich, 8 Jahre alt war oder so. Wegen der Flurbereinigung. Das war die Redaktionskonferenz am Tag des Baumes. Mit Sebastian Rams.
Tschüss.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Bis dahin. Bye, bye.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.